Nach dreimal IT-Recht und unserem instruktiven Ausflug ins Arbeitsrecht kommt in den nächsten drei Folgen von Litigation at Herting auch unser Team IP zu Wort, denn auch unsere Marken Urheber, Presse und Eventrechtler gehen oft und gerne zu Gericht. Den Anfang macht in Ausgabe 68 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien, unser lieber Kollege Philipp Schröderinge. Hallo, lieber Philipp.
Hallo, lieber Martin, und vielen Dank für die Einladung.
Für die erneute Einladung, denn Philipp erscheint hier eigentlich immer, wenn es um Musik und Kultur, vielleicht auch um Spaß und Freude geht. Wenn es um Clubs geht, um Festivals, um Veranstaltungen, hört mal rein in die Folgen 30 und 60 für einen Einblick in Philipps Arbeit. Und wenig überraschend wird es dann eben auch heute um Events im weiteren und engeren Sinne gehen. Und damit haben wir auch schon die Klammer für die drei Fälle, die du mitgebracht hast, die ich auch dich gebeten habe mitzubringen. Wir hatten ein kleines Sortierthema, weil ich dich gebeten habe, das Verwaltungsrecht außen vor zu lassen, was dir erstmal schwer gefallen ist.
Richtig, ja. Aber am Ende doch gar nicht so. Ja,
am Ende dann doch gar nicht so, weil natürlich, wenn wir an Events denken, und das haben wir in der Vergangenheit auch in diesem Podcast schon besprochen, hat man es häufig zu tun mit Lärmemissionen, mit Genehmigungen und der Frage, wo kriege ich denn jetzt meine Genehmigung her? Was ist, wenn sie versagt wird? Das heißt, man ist im Verwaltungsverfahren, man hat eine Behörde auf der anderen Seite. Doch diese Fälle wollen wir jetzt heute ausklammern, weil sie, das habe ich, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon erwähnt, wir nochmal ein Special machen wollen zum Verwaltungsrecht, wo es auch um Verwaltungsrecht im Eventrecht geht. Da werdet ihr also Philipp dann schon wieder hören. Aber da bis dahin ist noch 1-2 Monate hin. Jetzt geht es erstmal ums, man kann fast sagen, zivilrechtliche Eventrecht, oder?
Kann man schon sagen, ja. Ich habe 3 Fälle rausgesucht. Es war gerade beim ersten gar nicht so schwer, den zu identifizieren. Passt ja wie die Faust aufs Auge.
Ja, dann schieß mal los.
Also, man stelle sich folgendes Bild vor. Man steht im Zielbereich einer großen Laufveranstaltung in Berlin.
Die im September stattfindet.
Ja, und wo man ungefähr 2 Stunden laufen muss, um durchs Ziel zu kommen. Und dort in das Ziel herein läuft ein Sportler auf dem Weg, den neuen Weltrekord zu laufen.
Und wenn ich kurz dich unterbrechen darf, dieser Sportler braucht 2 Stunden. Andere Sportler, unter anderem anwesende Sportler, brauchen deutlich länger.
Stimmt, wir haben ein bisschen länger gebraucht. Das Jahr sind wir, glaube ich, nicht gelaufen. Ne? Wir sind
14 sind wir gelaufen.
Ja, 14 sind wir gelaufen. Martin ist Marathon gelaufen. Ich habe mich hinterher gequält mit gebührendem Abstand. Ist auch ins Ziel geschafft. Und ja, noch andere Kollegen. Also das war gut. Deswegen passt es auch so wie die Faust aufs Auge, dass ich diesen Fall mitbringe. Also sprich, wir sind beim Marathon. Und jeder, der den einmal gelaufen ist, weiß, wie man sich freut, wenn man ins Ziel kommt. Aber keiner von uns kann sich vorstellen, wie groß die Freude ist, wenn man dann auch noch den neuen Weltrekord anpeilt, wie das damals Wilson Kipsang gemacht hat. Also er läuft mit einem unglaublichen Vorsprung auf das Ziel hinzu, wo dann das Band gehalten wird, und hinter ihm ist nichts außer Sonnenschein, blauer Himmel und das Brandenburger Tor, kein Gegner zu sehen, alle Kameras sind auf ihn gerichtet, er ist kurz vorm Ziel, hebt schon die Arme, und dann springt direkt vor ihm einer auf die Zielgerade und reißt selber die Arme hoch und im Vollsprint ins Ziel hinein. Und das war ein Mann, der hat sich eine Startnummer besorgt, eine Frauenstartnummer mit F vorne, und hat sich dann in den Zielbereich irgendwie reingeschmuggelt, ist über den Zaun gesprungen und hat es eben darauf angelegt, auf die Fotos zu kommen. Was er geschafft hatte, also statt nur den grandiosen Läufer Kipsang in Weltrekordzeit, ging dieses Bild durch die Presse, wo dieser Flitzer vor dem etwas verdattert guckenden Weltrekordläufer ins Ziel geht. Und es war noch eine andere Zeit. Also das Netz war voll, die Zeitungen waren voll mit diesem Bild. Und er hat Werbung gemacht für irgendeine schlüpfrige Sexseite und war damit sehr erfolgreich. Also kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ja, heute werden Flitzer ja gerne ausgeblendet. Ja, damals.
Gut,
damals
das war live. Die Kameras waren ja von vorne drauf, konnte man ja also schwer verhindern. Ne? Also
Ja, stimmt, aber man hätte ja in der Nachberichterstattung ein anderes schon, Foto nehmen können vom Sieger. Klar. Und jetzt ist ja auch so, in Stadien wird ja immer von den Flitzern weggefilmt. Außer es sind kleine süße Kinder, die ein Foto mit Ronaldo machen wollen.
Die dürfen
dann noch.
Man hört es dann nur noch an der Aufregung im Stadion, ohne dass man weiß, was passiert ist.
Genau, ja. Nee, das war da anders. Das ging wirklich durch die durch alle Kanäle, und der Typ war auch sehr renitent. Der hatte vorher schon mal so einen Flitzer-Ausflug gemacht, ich glaube in Hamburg im Stadion, ähnliche Aufmerksamkeit, und er hatte dann in einem Video angekündigt, weiterzumachen, ja, Werbung zu machen, und hat dann unter anderem angekündigt, in Hannover zu laufen. Das hat er auch gemacht, da hat es aber keinen mehr interessiert. Also die einzigen, die darüber berichtet haben aus Schadenfreude, waren die Braunschweiger. Ja, also in guter Derby-Manier, ansonsten hat man dazu
Hochrisikomarathon.
Ja, und ja, jetzt hatten natürlich unsere Mandanten das Problem, dass ja die Bilder andere waren, als sie sich vorgestellt hatten. Und sie wollten auch etwas dagegen machen, eben weil er ja, also sie wollten Zeichen setzen, weil er hat angekündigt, sowas wiederzumachen, und man hat ja keine Lust auf Nachahmer. Es stand ja auch noch im Raum, dass der Läufer selbst vielleicht Ansprüche geltend macht. Und da war es wichtig, da klare Kante zu zeigen und ja, irgendwas zu unternehmen. Und so kamen die damals zu uns. Und wir hatten überlegt, was wir denn machen können. Und da bietet sich ja als erstes an, die Person abzumahnen, auf Unterlassung in Anspruch zu nehmen. Einfach aus 1004 BGB.
Sprich, den hatte man, also man wusste schon, wer das ist, man hatte den dann irgendwie festgehalten im Ziel. Der ist nicht wieder zurückgelaufen.
Also. Genau, er wurde festgehalten, er wurde dann auch der Polizei übergeben, und er war ja auch so schlau, im Internet weiter für sich Werbung zu machen. Also gab es auch eine Adresse und alles. Und die Herausforderung war dann eher rechtlicher Natur, ja, weil es war ja im öffentlichen Straßenraum, und ja, welche Rechte hat man da als Veranstalter, Veranstalterin aus der Sondernutzung in dem Fall? Also ein bisschen öffentliches Recht habe ich dann doch mitgebracht,
ja.
Aber der Anspruch ist dann zivilrechtlich, und ja, dann ein Zivilgericht davon zu überzeugen, dass hier jemand einen Anspruch aus einem Hausrecht hat, was sich aber aus einer öffentlich-rechtlichen Sondernutzungserlaubnis speist.
Also weil es der Zähleinlauf auf der Straße ist 17. Juni, das ist, da fahren normalerweise Autos, ja, das ist also öffentliches Straßenland, was dann eben für diesen Zeitraum dann so deiner Argumentation nicht gilt, weil da der Veranstalter sozusagen das Sondernutzungsrecht zugewiesen bekommen
hat. Genau, die können entscheiden, wer da reinläuft und durchläuft. Insbesondere in diesem Bereich, im Zielbereich. Ja, da sind ja auch, ist ja auch die Laufstrecke abgesperrt. Also beim überwiegenden Teil der Laufstrecke wäre es wohl schwieriger gewesen zu argumentieren, weil da kann ja jeder auch dann die Straße queren. Ja, auch wenn es teilweise über Querungen gab. Aber gerade im Zielbereich ist ja eindeutig, dass man nur als Läufer auf die Strecke darf.
Ja, wahrscheinlich. Ich meine, ich stehe immer bei uns da an der Gneisenaustraße. Da sind dann keine Zäune. Aber wahrscheinlich würde die Polizei dann da auch helfen, wenn da jetzt irgendwie sich irgendwelche Leute eine Demo überlegen oder einen Sitzstreik machen, dann würden wahrscheinlich schnell weg sein. Also da kriegst du wahrscheinlich schon recht. Ja. Naja, aber nicht unser Fall, sondern sein Werbefall war ja eigentlich der Stein des Anstoßes. Ne? Dann habt ihr ihn abgemahnt.
Genau, keine Reaktion bekommen.
Überraschung.
Ja. Und dann haben wir eine einstweilige Verfügung beantragt beim zuständigen Gericht, und der guten Argumentation haben wir dann auch eine entsprechende Verfügung bekommen. Und das war dann auch so der Versuchsballon. Wenn das klappt, die durchzusetzen, dann hätte man ja auch noch Schadenersatz und alles Weitere geltend machen können, was da noch kommt. Aber da gingen die Probleme dann los. Ja, also es war halt doch schwieriger als gedacht, die Ansprüche dann auch durchzusetzen.
Also einfach, weil wenn man des Typen nicht habhaft werden konnte.
Genau, so einfach, er ist abgetaucht.
Ja. Und wenn das jetzt irgendwie um mehrere Millionen gegangen wäre, hätte man sicherlich noch mehr Anstrengungen machen können. Aber hier ist sicher, ja, das den Veranstaltern ging es wahrscheinlich darum, dann mal ein Zeichen zu setzen, zu sagen, ja, hier, wir sind jetzt gegen ihn vorgegangen, hatten auch Erfolg und da jetzt noch 11 Euro Schadensersatz geltend zu machen, zumal das ja wir ein Bezifferungsproblem bekommen hätten, ist wahrscheinlich dann
absolut, ja, dass die
gutes
die,
Geld ja, schlecht im Hinterher zu werfen quasi.
Genau, ja. Aber natürlich erst nachdem wir uns lange Gedanken drüber gemacht haben, was halt hätten wir denn für Schäden, die hier ja. im Raum stehen. Und wie du sagst, also in Deutschland ist es ja sehr schwer, einen Schaden zu beziffern. Muss man sich überlegen, was wäre passiert, wenn er nicht vor ihm durchs Ziel gelaufen wäre. Da haben wir dann am ehesten bei dem Läufer, bei dem Herrn Kipsang, Ansprüche auf sein Zielfoto, was nicht durch die Welt ging. Andererseits haben jetzt auch Zeitungen berichtet über den Marathon und den Zieleinlauf, die sonst nicht berichtet hatten. Also vielleicht hat er sogar sein Foto öfter noch gesehen als sonst.
Wenn auch mit Porno-Litfaßsäule vor ihm.
Genau, mit Porno und ja, teilweise hat man auch mal das Foto genommen, wo er dann wirklich ein bisschen verdattert geguckt hatte und nicht wie der Weltrekord-Einläufer. Ja, und auch eigene Ansprüche der Mandantin auch schwierig. Ja, also da hat sich zum Glück Befürchtung, dass da jemand Vertrauen verlieren könnte in die Veranstaltung, nicht bewahrt. Im Gegenteil, die sind immer mehr Zuschauer geworden. Immer
mehr Teilnehmende auch.
Wenn Sie jetzt... Teilnehmende, genau. Ja. Und noch ein paar Weltrekorde mehr seitdem.
In der Tat. Ja, sehr schöner Fall. Haben wir für wir beide und viele, viele tausende andere Läuferinnen und Läufer verbinden da überragende Erinnerungen mit. Das ist ja auch schon wieder 10 Jahre her, Junge, Junge.
Willst du nochmal laufen?
Fall 2, Philipp. worum geht's denn da?
nicht um Sport, sondern hier geht's um einen Fall einer Veranstalterin, großes Festival in Deutschland. International aufgestellt, internationale Künstler und internationale Vereinbarungen. Und einer der Vertragspartner, in dem Fall für Merchandise, kam aus England, damals noch vor Brexit-Zeiten. Und unsere Mandantin wurde in Anspruch genommen, ja, von englischen Kollegen, von Solicitors. Da wurde dann Kündigung erklärt eines Merchandising-Vertrages und es wurden Schadenersatzforderungen in den Raum gestellt in sehr beträchtlicher Höhe wegen angeblicher Täuschung bei Vertragsabschluss, also noch bevor der Vertrag geschlossen worden sein soll. Und für uns hier in Deutschland etwas ungewöhnlich, es gab immer ein Anschreiben und eine Einleitung und die ganzen Forderungen, alles stand immer unter dem Vorbehalt, without prejudice and subject to contract. Okay. Sonst würde man vielleicht Entwurf drüber schreiben oder vorbehaltlich einer einvernehmlichen Lösung. Also da wurden halt Forderungen in Raum gestellt mit der fertigen Klage. Mit dem fertigen Forderungsschreiben. Erstmal, wenn man aber auch sofort eine Klage hätte rausmachen können, was man aber noch nicht gemacht hat. Aber wo ganz klar war, das ist das, was im nächsten Schritt kommen würde und wo auch schon angekündigt würde, dass man also so Disclosure-Verfahren macht und dann vor englischen Gerichten die Herausgabe aller möglichen Unterlagen verlangt. Und
was war der Vorwurf? Das habe ich verpasst.
Der Vorwurf war eigentlich eine arglistige Täuschung. Okay. Also die hatten einen Merchandising-Vertrag und da gibt es halt gewisse Zahlungsverpflichtungen und Umsatzbeteiligung. Und da haben sich, kann man so zusammengefasst sagen, haben sich die Erwartungen nicht erfüllt bei der Gegenseite. Und die meinte dann, sei getäuscht worden über die ursprünglichen Absatzzahlen und behauptet, sie hätte den Vertrag nicht geschlossen, wenn sie gewusst hätte, was denn, wie viel sie am Ende denn verkauft.
Kleiner Exkurs, ich habe ja jetzt hier in dieser Reihe schon mehrfach angedeutet, dass meine gerichtliche Erfahrung sich weitgehend erledigt hat. Ich schon lange nicht mehr wirklich bei Gericht war, aber als ich junger Anwalt war auch ein großes Event 2006 nämlich oder Anlass für die vielen für viele Klagen, die wir dort durchgeführt haben, und da ging es dann auch, wo wir die Mandanten vertreten haben, die dort ein Fest organisiert hatten und dann alle möglichen Leute ihnen noch Geld schuldeten, die dann auch gesagt haben, sie seien getäuscht worden, dafür aber beweispflichtig waren und es dir wenigstens oder eigentlich keinem gelungen ist, sodass wir da tatsächlich fast alles recht bekommen haben. Aber
Im Herzen bist du auch ein Gerichtslehrer.
Im Prinzip kann man sagen, ein Event-Gerichtslawyer, ein Barrister.
Und Marathonläufer. Ja. Ja. Ja, genau, sowas steht dann im Raum. Und hier war halt einfach auch das Risiko, englisches Gericht, englisches Recht. Ja, also man hat ja natürlich kein Interesse daran, jetzt ein Verfahren in England zu führen. Also das ist ja erfahrungsgemäß dann noch teurer und viel unkalkulierbarer, also jedenfalls aus unserer Sicht. Ja, und mit englischen Kollegen an Bord ist natürlich da auch ein ganz anderes Kostenrisiko, ja, als wir hier bei uns haben. Und haben wir es übernommen und haben erstmal geguckt, was ist denn hier wohl das zuständige Gericht? Ja, wenn man mal einfach die den Sachverhalt der Gegenseite als zutreffend unterstellen würde. Und dann haben wir dann hier die EuGVVO, ja, kennst du nicht, Zuständigkeitsverordnung, die dann Anwendung findet.
Ja, und gibt's wohl, Rom 1.
Genau, und danach kann ja eine Person, also grundsätzlich ja in ihrem Wohnsitz verklagt werden, also oder das ist der Grundsatz, aber sie kann auch woanders verklagt werden, wenn eine dieser Voraussetzungen erfüllt ist, also wenn die Ansprüche aus dem Vertrag an einem anderen Ort, in dem Fall in England, zu erfüllen gewesen wären. Oder die Dienstleistung dazu erbringen sind. Und hier ging es ja um einen Lizenzvertrag. Und der Lizenzvertrag, muss man sich auch überlegen, ist ja jetzt auch kein typischer Vertrag, der so einfach so ein Dienstleistungsvertrag ist. Und hier kann man dann überlegen, wer erbringt welche Leistungen wo. Die Gegenseite hat natürlich das ganze Merch gemacht. Ja, die haben Rechte eingekauft und haben ihre ganzen T-Shirts, Pullis,
Schlüsselanhänger bedrucken lassen. Aber auch in Deutschland sozusagen, nicht nur in England, sondern auch für Deutschland das Merchandising übernommen. Oder
genau, ja. Ja. Und aber verkauft werden sollte das dann wieder wie in den Jahren zuvor auch hier auf dem Festival, ja. Ja, in verschiedenen Zelten. Und man kann schon sagen, und auf der anderen Seite stehen natürlich auch diese ganzen Zahlungsverpflichtungen, ja, die, wo dann auch Erfindungs- und Leistungsort auseinanderfällt, dann kann man am Ende schon sagen, ja, man kann beides verargumentieren, ja, sowohl Berlin als auch England, wo auch immer die gesessen hat.
Nicht so ausnahmsweise. Und der Vertrag gab nichts her?
Im Vertrag war nichts geregelt.
Was die Ausnahme nicht die Regel ist bei solchen Verträgen. Ne?
Was man auch durchaus regeln sollte im internationalen Kontext. Ja, das macht Sinn, aber das die vertragliche Grundlage war ohnehin auch nochmal, der Sachverhalt selbst und welche Vertragsversion jetzt geschlossen wurde, war auch nochmal ein großes Thema hier.
Ist ja, sagen wir mal so, in dieser Branche, soweit ich da Einblick habe, auch nicht ganz unüblich, dass man auf Zuruf per Handschlag oder sonst wie irgendwie schnell Verträge schließt, Angebot und machen wir so. Das ist dann dieses Risiko, was man hat, dass man dann irgendwann mal dasteht und nicht weiß, wo man klagen muss, geschweige denn worauf.
Absolut, ja. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wir versuchen dann immer allen mitzugeben, ihr könnt gerne per Handschlag Verträge schließen. Aber schreibt doch danach nochmal kurz ein E-Mail. Wenn ihr zu Hause seid, einfach nochmal kurz Bezug nehmen auf heute und wie verabredet, machen wir Folgendes.
Wie verabredet einigen wir uns auf Gerichtsstand Berlin? What?
Ja, gut, das ist noch ein Schritt weiter.
Das würde man ja vielleicht vergessen, ja.
Das kann man dann ja vielleicht, also über AGBs wenigstens regeln. Wenn man die hat, ist man auch meistens schon einen Schritt weiter als die auf der anderen Seite. Ja, also das zuständige Gericht ist schon diskutabel, ja, hier oder auf der Insel. Und das Gleiche gilt auch für das anwendbare Recht bei Dienstleistungsverträgen. Da ist dann tatsächlich Rom 1. Ja, genau. Da stellen sich dann ähnliche Fragen. Ja, wo sind die Pflichten zu erbringen, die vertraglichen? Die charakteristische Leistung zu erbringen hat hier dann, also jedenfalls wird das argumentiert, später die Gegenseite hier vor Ort, weil also Hauptpflicht waren die Merchandise-Sachen auch zu verkaufen, Geld anzunehmen und so weiter. Aber es gibt eben auch gerade bei Lizenzverträgen eine Mindermeinung, die das genau andersrum sieht. Also jedenfalls bei Exklusivvereinbarungen und auch hier großes Risiko. Also hätte auch sein können, dass wir vor einem englischen Gericht landen, aber deutsches Recht anzuwenden ist. Und erfahrungsgemäß hört das Gericht dann nicht auf die Anwälte, die sagen, so und so ist das, sondern dann werden auch teure Gutachten eingeholt von irgendwelchen schlauen Professoren, die dann die deutsche Rechtslage gutachterlich darlegen. Also es hätte die Kosten noch weiter hochgetrieben. Also mussten wir uns beeilen, den Sachverhalt halbwegs klar zu bekommen. Und da stellte sich raus, Mensch, wenn wir hier den Vertrag zugrunde legen, wo wir davon ausgehen, dass der geschlossen wurde, unsere Mandantin in Anspruch. Ah, ja. Also weil es war eine Garantiezahlung vereinbart, die fällig wird, unabhängig von dem Umsatz. Was sich dann auch rausstellte, das war auch das Problem der Gegenseite, weil sie kam ja auf uns zu mit ihrer Forderung im Entwurf, mit dem Ziel, entweder einvernehmliche Auflösung plus Kompensation seitens unserer Mandantin oder einen neuen fairen Vertrag.
Okay.
Ja, also und da wollten die auch von dieser Garantiezahlung weg, die war aber vereinbart. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt sind wir mal ganz schnell und haben hier in Berlin Klage eingereicht, bevor die das in England machen.
Ja. Okay.
Und das hat funktioniert. Wir konnten das Gericht überzeugen, dass es zuständig ist und dass auch deutsches Recht Anwendung finden sollte. Und haben dann ja viel über die vertraglichen Grundlagen gesprochen, mit den dann deutschen Kollegen gar nicht so sehr über die Frage des anwendbaren Rechts. Also die waren dann, glaube ich, auch beauftragt, dann eine Entscheidung hier herbeizuführen. Und das Gericht hat dann uns relativ schnell gesagt, ja, das sehen sie wohl, dass wir hier Ansprüche haben.
Okay.
Und dann wurde noch ein Teil abgezogen, weil das Festival durchgeführt wurde und Merchandising wurde natürlich gemacht und da gab es ein paar Einnahmen und die wurden dann freundlicherweise verrechnet und von dem Rest, da hat man sich dann geeinigt, weil ja, man läuft sich ja immer wieder über den Weg in der Festivalbranche und
und überhaupt ist es sinnvoll, häufig sinnvoll, gerichtliche Auseinandersetzungen vergleichsweise zu beenden, habe ich jedenfalls hier von den Kollegen in den vergangenen Folgen das ein oder andere Mal schon gehört.
Genau, hier hat's auf jeden Fall Sinn gemacht, weil es auf der tatsächlichen Ebene tatsächlich auch nicht ganz klar war mit den ganzen Vertragsversionen, was denn jetzt eigentlich vereinbart wurde und was wo angerechnet werden muss und so weiter und so fort. Also da hat es in jedem Fall Sinn gemacht, aber es war ein schönes Ergebnis am Ende von Oweia. Jetzt drohen wir hier nach Englisch oder deutschem Recht vor einem englischen Gericht zu landen, mit einer erheblichen Forderung zu, als haben wir in Berlin einen Vergleich erstritten und unser Mandantin kriegt noch beträchtlich Geld.
Sind die Mandanten glimpflich davongekommen, obwohl sie vielleicht keinen ganz optimalen Vertrag geschlossen hatten, aber am Ende sich ja dann doch durchgesetzt mit ihren Forderungen weitestgehend. Sehr gut.
Ja.
Schön. Dritter Fall.
Dritter Fall. Marathon ist es nicht, aber ich frage nochmal, wollen wir nochmal irgendwann?
What?
Okay, dritter Fall.
Sie sind schon Leute rausgeflogen.
Ja, ich brauche jemanden, der mich nochmal motiviert, okay, glaube ich. Ja, das regeln wir aber nochmal separat.
Es ist Januar, es ist nicht zu spät für den September zu trainieren.
Nee, das stimmt. Also, dritter Vertrag ist, sind wir wieder in der Festivalbranche. Und zwar in der unschönen Corona-Zeit angesiedelt, wo eben Festivals gar nicht stattgefunden haben. Und ja, Festivals, wie auch viele andere Kulturschaffende und Kulturtreibende Zuwendungen erhalten haben, ja, aus verschiedenen Töpfen. Und so war es hier auch. Nicht von dem Ministerium selbst, wie es so oft ist, sondern in dem Fall von einer GmbH, die dazwischen geschaltet ist, die sich dann mit in der Branche auskennt und dann die nach bestimmten Kriterien Gelder ausgezahlt hat für öffentliche Gelder, ja. Haushaltsgelder.
Also G steht für gemeinnützig, ne? Gemeinnützige GmbH, die dann sozusagen dort selber die Befugnis bekommen hat, anstelle einer Behörde zu verteilen wahrscheinlich.
Genau, ja. Und dann werden zivilrechtliche Verträge geschlossen mit den Letztempfängern, ja, wie man sie dann auch nennen kann, oder Endverwender, aber eigentlich Letztempfänger. Und ja, da gab es dann, als man dann zu uns kam, Forderungen, die aufgerufen wurden von der Erstempfängerin, in diesem Fall dieser GmbH, und zwar auch in ordentlicher Höhe. Uns Und zwar, weil der Endverwendungsnachweis nicht eingereicht wurde. Ja, das sind öffentliche Gelder und es macht ja auch durchaus Sinn, dass man am Ende, wenn man Geld bekommen hat für ein bestimmtes Projekt, also hier projektbezogene Förderung für bestimmte Ausgaben, dass man die dann nachweist. Dass man dann am Ende einmal aufführt, wie die, wo Mittel rein und rausgegangen sind, was man sonst noch für Geld hatte, weil sich danach auch die Höhe der Förderung berechnet hatte und wofür im Einzelnen das Geld ausgegeben wurde, mit entsprechenden Belegen. Ne, damit das nicht irgendwo versickert. Und da fehlte eben diese Liste mit den ganzen Ausgaben. Die da wurde wohl mal eine eingereicht, aber die war nicht vollständig ausreichend, wie auch immer. Und die Gegenseite hatte, als wir reingekommen sind, schon Rückforderungen geltend gemacht aus dem Vertrag. Ja, es gab Gespräche und weitere Fristverlängerungen, also die waren da relativ geduldig. Und das hat aber alles nicht ganz funktioniert und dann haben die Klage eingereicht. Und wir haben uns das dann angeschaut und wir sehen, okay, die machen eine Rückforderung aus Vertrag geltend, haben aber diese Anspruchsgrundlage im Vertrag selber nicht gefunden. Ja, tatsächlich hat der Vertrag, der sich auch nach den Mustern richtet, die dann vorgegeben werden von den Geldgebern, also den entsprechenden Ministerien, kommen dann entsprechende Vorlagen. Und da ist nur geregelt, dass man Rücktrittsrecht hat. Ja, wenn unter bestimmten Voraussetzungen, insbesondere wenn dieser Endverwendungsnachweis nicht eingereicht wird.
Okay, das soll schon ein Rücktrittsgrund sein sozusagen.
Genau, ja. Das ist ein Rücktrittsgrund. Aber da muss man auch entsprechend eine Frist setzen und dann explizit den Rücktritt erklären. Und das haben sie nicht gemacht. Da haben wir gedacht, ne, das ist ja interessant. Hier wird also eine Forderung geltend gemacht, die auf einer Grundlage, die es gar nicht gibt. Ja, und dann haben wir zugesehen, dass wir so schnell wie möglich diesen Endverwendungsnachweis dann zusammengestellt bekommen. Ja, das Geld wurde auch entsprechend ausgegeben und, okay, und es konnte alles nachgereicht
werden. Eine reine Formalie, die da fehlte.
Genau, das ist das, wo die Juristen sich dann richtig drüber freuen. Ja, falsche Rechtsgrundlage gewählt sozusagen und wir haben es dann alles eingereicht, ganz freundlich und die Gegenseite war erst etwas irritiert, warum wir das denn jetzt nur einreichen und wir sagten, naja, eben genau deshalb, weil wir der Meinung sind, deswegen haben wir vorher gerichtlich noch nicht gesagt, sondern haben das so lange verzögert, bis die Unterlagen beisammen waren und dann haben wir dann gesagt, naja, hier sind jetzt die Unterlagen und das müsst ihr berücksichtigen, weil ihr seid ja noch nicht zurückgetreten. Ja, ihr könnt immer noch zurücktreten, aber da steht dann wiederum klar drin, es ist die Sachlage zu berücksichtigen zum Zeitpunkt der Rücktrittserklärung. Also ist dann auch darauf abzustellen, welche Unterlagen vorliegen und ob denn dann nicht wenigstens teilweise die Mittelverwendung dann noch nachgewiesen wird.
Jetzt würde man nicht sagen, dass sozusagen in der Rückforderung die Rücktrittserklärung liegt?
Ja, kann man auch in der Klage.
Ja.
Ja, auch in, also bei der Rückforderung selbst, die vorgerichtlich, bei der Rückforderung vertraglich, kann man es nicht sagen, weil die haben sich explizit auf Vertrag gestützt. Und in der Klage auch. Ja, okay. Also da war von Rücktritt nicht die Rede. Wir hatten auch noch zufällig ein Parallelverfahren. Das war dann eine andere Mandantin, aber die gehörten auch zusammen irgendwo und dementsprechend kannten wir das alles. Und es wurde auch gemeinsam dann verhandelt, weil die Gesellschafter sich überschnitten hatten. Und da war es so, dass sie vorgerichtlich den Rücktritt erklärt haben, aber auch da wieder nicht formal einwandfrei, weil sie vergessen haben, unter Fristsetzung das anzudrohen. Okay. Ja, und tatsächlich haben sie ohne Frist Rücktritt erklärt, also wäre auch unwirksam gewesen. Aber spätestens mit der Klageerhebung haben sie ja nochmal konkludent den Rücktritt erklärt. Und ab dem Moment war das Kind im Brunnen, da konnte man auch nichts mehr nachreichen. Und da blieb uns dann nur die Forderung, sofort anzuerkennen.
In dem anderen Verfahren.
In dem anderen Verfahren, ja. Genau. Was dann dazu führt, dass die Gegenseite die Kosten tragen muss. Ja, weil das ist dann das, was wir da im Raum hatten. Und die Gerichtsgebühren reduzieren sich noch. Also das ist ja was man auch immer mal überlegen kann.
Also nur, dass sie es in den falschen Hals bekommen, ne, nur bei einem sofortigen Anerkenntnis und man dann sagt, ihr hättet uns gar nicht verklagen müssen, ihr hättet einfach nur uns ordentlich auffordern müssen, ordentlich den Rücktritt erklären, dann hätten wir das auch sofort gezahlt. Habt ihr nicht gemacht, deshalb habt ihr quasi nicht umsonst, aber vergebens geklagt. Ja, ihr kriegt ja das Geld, aber dafür müsst ihr halt die Gerichtskosten tragen. Das ist dann sozusagen nochmal eine juristische Möglichkeit. Aber da darf man dann auch nicht mehr allzu viel schreiben, sondern muss halt, wie es der Name sagt, sofort anerkennen.
Sofort anerkennen. Ohne schuldhaftes Zögern 2 Wochen. So ist das Maximum.
Okay.
Ja, und
Und der eigentliche Fall, wie habt ihr den gelöst?
In dem eigentlichen Fall, genau, da hatten wir dann die Diskussion darüber, ob denn, was denn damit jetzt passieren soll und was nicht. Ja, wir haben dann uns mit der Gegenseite dann zusammengesetzt und haben die einzelnen Verfahren besprochen und das Für und Wider und Kostenrisiko da. Und da waren ja neben den Hauptforderungen auch noch beträchtliche Zinsen mit im Raum. Ja, das ist seit Corona ordentlich verzinst, mit irgendwie 8%+. Strafzinsen gab es auch noch, die man auch noch geltend machen kann, wenn man ab dem Moment, das ist dann wirklich ein vertraglicher Anspruch, wenn man den Endverwendungsnachweis nicht einreicht, alles, was nach der Frist dann kommt, die ist ja auch vorgegeben gewesen, hätte zahlen müssen. Und so haben wir dann einen Gesamtvergleich gemacht und haben es dann uns darauf geeinigt, dass die Gegenseite diesen Endverwendungsnachweis dann auch prüft, wie sie es auch sonst hätte machen können und wir auch dann noch die Möglichkeit haben, nochmal eine Schleife zu fahren, nochmal nachbessern und das, was dann am Ende übrig bleibt, das wird dann auch gezahlt. Also quasi auf Null gesetzt. Ja, und mit Zinsen und Gerichtskosten und so haben wir auch eine gute Lösung für alle gefunden.
Okay. Zinsen vielleicht als letzten Punkt finde ich noch ganz spannend. Das ist ja also ein bisschen unterschätztes Gebiet eigentlich, ne? Also ja, man schreibt dann immer in die Anträge, ja, zuzüglich Zinsen von lalala und dann geht es in die Erstinstanz, dann haben wir von unseren IT-Rechtskollegen schon gehört, das kann auch mal 8 Jahre dauern, ja, dann geht es in die zweite Instanz, also nochmal 2 Jahre weg oder 3, ja, und auf einmal sind die Zinsen ja nahe der Hauptforderung. Mhm. Also das ist jetzt nicht so ein bisschen Peanuts und unsere 1,2%, die wir auf dem Tagesgeldkonto kriegen, sondern das läppert sich dann, ne?
In der Tat, also auch hier fünfstellige Beträge, über die wir da sprechen. Ja. Also das ist immer etwas, was man auf jeden Fall mit im Kopf haben muss. Und dann weil der ein oder andere Vergleich ist auch schon an den Kosten gescheitert. Ob das nun die Anwaltskosten sind oder die Zinsen, die je nachdem auf welcher Seite man ist, gerne mal ins Skat gedrückt werden sollen. Aber sollte man von Anfang an mit einpreisen und offen besprechen.
Prima. Gut, herzlichen Dank, lieber Philipp, für deine 3 Top-Veranstaltungsrechtlichen,
nur ein bisschen Verwaltungsrecht.
Nur ganz bisschen
beim Marathon.
Beim Marathon und jetzt hier zum Schluss, naja, also ein bisschen öffentliches Geld. Aber gut, das seid ihr gestattet. Prima, ja, also ich glaube, ihr habt einen guten Einblick bekommen auch, was im Eventrecht neben dem Emissionsschutz- und Baugenehmigungsrecht, worüber wir vielleicht beim letzten Mal gesprochen haben, alles so noch passieren kann, wo wir auch besonders du und dein Team da viel beraten, natürlich dann auch häufig im Vorgriff, ne? Also es ist bei weitem nicht so, dass du ständig zu Gericht gehst oder ja, was würdest du sagen, mehr als die Hälfte deiner Zeit oder also ja, Gerichtsverfahren versus...
Schon weniger. Also versuchen es ja doch zu vermeiden. Ja, also da es dann im öffentlichen Bereich ist, ist man dann öfter
mal vor Gericht. Da muss auch schneller gehen. Darüber sprechen wir dann, wie gesagt, in unserer kleinen Verwaltungsrechtsstaffel. Also nochmal herzlichen Dank für dein Kommen und hier zur Verfügung stehen. Nächste Woche gibt es dann noch 2 weitere Folgen zum Kern-IP-Thema, nämlich Fabian Reinholz zu UWG, Domainrecht und einem spannenden Fall zum Architektenurheberrecht. Und am Donnerstag macht der Kollege Robert Golz mit dem Presserecht und einem Ausflug in das einstweilige Verfügungsverfahren den Abschluss unserer kleinen Staffel. Bis dahin bleibt uns gewogen und hört weiterhin gerne Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Ciao, ciao.
Tschüss.